RD.
Muchas gracias.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos.
Und mit diesem musikalischen Einstieg, hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und ja, in dieser Folge ist tatsächlich Musik drin, kann man sagen. Ein Tag nach den Grammys, die verliehen wurden. Und wir werden Ohrwürmer haben und jetzt schon eine Ankündigung, einen besonderen Gast auch in der zweiten Hälfte dieser Folge. Aber wie gesagt, die Grammys in diesem Jahr mit einer sehr politischen Note sozusagen. Und du hast einen Ohrwurm seit einigen Tagen schon, Jeff, ne?
Schon länger, schon seit der Vorbereitung auf der Super Bowl läuft Bad Bunny bei uns ständig im Haus. Also genau.
Gibt es eigentlich im Amerikanischen ein Äquivalent zu Ohrwurm? Sagt man das auch?
Ohrwurm, sagen wir das Earworm? Sagen wir das? Ich habe das Gefühl, das ist einfach diese Sache, wo ich denke, dass es kann das Gleiche sein, aber es ist bestimmt falsch.
Weil du zu lange schon hier lebst in Deutschland.
Genau.
Okay, you just can't shake that. Ja, Bad Bunny, also schreibt Geschichte bei den Grammys, weil es das erste beste Album des Jahres ist, das er gewonnen hat in der Kategorie, das erstmals eine rein spanischsprachige Produktion gegangen ist. Debí tirar más fotos. Ich hätte mehr Fotos machen sollen.
Guter Akzent.
Ja, ich arbeite mal im Spanisch. Aber weil dein Spanisch nicht so gut ist, sagst du, machst du mal da.
Ja, ich muss die Worte. Es gibt zahlreiche jetzt Möglichkeiten, Spanisch zu lernen. Überall online und Social Media gibt es so die ganze Text für die Lieder, sodass, hey, wenn du willst, mitsingen bei der Halftime-Show in der Super Bowl, hier sind die Worte. Oder auch eine Werbekampagne in der Subway in New York City für eine Fremdsprache-App, wo Leute das Sprache lernen können. Ja, genau. Aber im Moment kann ich nur
Bad Bunny, ein Künstler aus Puerto Rico, der sich schon seit Wochen auch öffentlich gegen den Kurs der Trump-Regierung in der Einwanderungspolitik gestellt hat. Er bietet derzeit auch keine Konzerte auf US-amerikanischem Boden.
Genau, länger als Wochen. Er war die ganze Sommer lang in Puerto Rico, wo er herkommt, und hat nur Konzerte da gegeben, weil er sagte, dass er wollte nicht, dass seine Fans in Gefahr kommen, dass die würden abgeholt von ICE. Und deswegen hat er gar keine Konzerte in die USA gemacht.
Und als er dann diese Kategorie gewonnen hat, ist er auf die Bühne gekommen und hat erstmal Folgendes gesagt.
I'm gonna say ICE out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. The hate get more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love.
Genau, es war eine sehr emotional, nicht nur, weil er Geschichte gemacht hat, aber wegen der Situation in die USA. Und ich glaube, es ist nicht nur in Los Angeles unter der Künstler und dem Musiker, es ist mit jeder, die ich spreche in die letzte Zeit, aber man hat auf jeden Fall die Emotion auf die Bühne gesehen am Wochenende bei den Grammys. Nicht nur Bad Bunny, aber andere Gewinner haben auch ihre Zeit benutzt, ein paar politische Worte. Also manche haben als Shabuzi, seine Eltern kommen aus Nigeria und hat gesagt, ja, also ohne dieses Land würde ich nicht diese Chance haben und wir müssen unsere Immigrant, unsere Einwanderer unterstützen. Also zahlreiche andere haben gesagt, das Eis muss raus, genau wie Bad Bunny, und haben die Migrant Community unterstützt. Und das auch mit viel Emotion. Also ja, viele hatten auch diese kleine Buttons, wie sagt man, getragen, wo es steht Ice Out. Also es war auf jeden Fall, es ist ein Thema, das total präsent ist überall. Und es wird auch präsent nächstes Wochenende, wenn Bad Bunny auf die Bühne ist bei der Super Bowl Halftime Show. Also das war schon längst entschieden, aber das ist wirklich eine sehr kontroverse Entscheidung für manche, weil die sehen diese Kritik an ICE als zu politisch, oder die sind Trump-Unterstützer und finden das gar nicht gut. Sogar Erica Kirk, die Witwe von Charlie Kirk, hat angekündigt, dass sie macht eine alternative Halftime-Show, eine mega Halftime-Show für Leute, die wollen da Spiel sehen, aber wollen dann nicht Bad Bunny sehen in der Halftime.
Vielleicht einer der Gründe, warum Präsident Donald Trump diesmal nicht zum Super Bowl kommt, anders als im vergangenen Jahr, weil er sich da vielleicht auch die Kritik oder vielleicht auch die Buhrufe nicht abholen will. Auf jeden Fall, ja, das ist eine interessante Entscheidung und mehr oder weniger zufällig, dass jetzt quasi das so kulminiert. Bad Bunny hier mit dem wohl wichtigsten Musikpreis der Welt ausgezeichnet. Überhaupt die, wie du sagst, Grammys sehr politisch in diesem Jahr, aber auch nicht unerwartet in politisch sehr aufgeladenen Zeiten. Und das war die Botschaft. Eyes out. Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Fremden, wir sind Menschen und wir sind Amerikaner, sagt Bad Bunny da. Aber die Konstellation, dass er jetzt eben im größten Sportspektakel des Jahres in den USA da auftreten wird, ja, das werden viele auch von der MAGA-Basis wahrscheinlich nicht so gut finden, auch als Entscheidung der NFL, sich oder diesen Künstler da zu haben. Wobei es ja gar nicht so sehr die Entscheidung der NFL ist, sondern es ist, glaube ich, es hat mit
Apple Music und die Organisator von der Halftime-Show, es ist nicht nur der NFL, aber es ist auf jeden Fall eine politische Entscheidung. Also Bad Bunny hat vor ein paar Wochen einen Werbespot für seinen Auftritt veröffentlicht, wo es fängt an mit seiner Musik und er fängt an zu tanzen mit einer sehr bildhübschen Frau in einem traditionellen Kleid und dann plötzlich sieht, dass er tanzt nicht mit dieser Frau, aber mit einer älteren schwarzen Frau. Und dann ist das eine weiße Mann und dann ist das eine asiatische Frau. Es ist, der Person verwandelt sich immer in eine sehr bunte und diverse Gruppe, die tanzen alle mit ihm zu seiner Musik. Und dann gibt es die Tagline, also 8. Februar, the world will dance, die Welt tanzt zusammen. Das ist auch so eine Botschaft, das auf jeden Fall kommt in Konflikt mit Trumps Anti-Woke und Anti-DEI-Agenda. Insofern hat er auch in seiner Rede gesagt, dass es gibt zu viel Hass und wir müssen Hass mit Liebe bekämpfen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil von seiner Botschaft, dass er ist der als Vertreter von Puerto Rico, wo er herkommt, aber auch für eine Musik, das ist offen für alle. Und das ist ein bisschen, kommt direkt in Konflikt mit die Botschaften, dass wir kriegen aus der Regierung für das letzte Jahr.
Über die Super Bowl Halftime Show werden wir mit Sicherheit kommende Woche dann in der nächsten Folge sprechen. Mhm. Das sehr politisch aufgeladen schon mal im Vorfeld, die Grammys jetzt politisch aufgeladen, aber überhaupt Musik, Kunst, Kultur und Widerstand, diesen Oberbogen, sage ich mal, wollen wir hier zu Anfang dieser Folge mal ein bisschen ins Visier nehmen, denn auch ein alter Hase, um im Wortspiel zu bleiben, also nicht der Bad Bunny, der schlechte Hase, sondern ein alter Hase, der Rock- und Popmusik, hat sich auch musikalisch, politisch geäußert. Mhm. Bruce Springsteen, das haben viele, das ist mein Ohrwurm der vergangenen Tage. Und da hören wir auch mal ganz kurz rein.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue. A city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Ja, Bruce Springsteen hat einen Protestsong zu dem, was in Minneapolis passiert ist, geschrieben. Viele von euch haben das vielleicht schon gehört. Streets of Minneapolis heißt das Lied, auch in Erinnerung an die beiden Todesopfer Renee Good und Alex Pretty. Und der Widerstand, den er, jetzt muss man sagen, Bruce Springsteen ist ja schon länger auch auf eher Seiten der Demokraten. Er ist sehr eng mit, hat für Barack Obama Wahlkampf gemacht, aktiv und verprellt in gewisser Weise wahrscheinlich auch eine gewisse Basis, die er früher mal hatte. Ich meine, Bruce Springsteen hat immer schon sozialpolitische Themen in den USA und die Geschichte der USA aufgegriffen. Viele seiner, nach den Anschlägen vom 11. September hat er das Album The Rising gemacht und die Legende ist, dass ihm da jemand gesagt hat, hey man, we need you, auf dem Parkplatz, hat ihn angesprochen und er dann sagte, okay, ich muss einen Song schreiben, um das Land zusammenzuführen. Aber da war das Land auch vereint hinter diesem Trauma, wenn man so will. Und Bruce Springsteen hat allen Amerikanerinnen und Amerikanern aus der Seele gesprochen und zuvor eben auch seine früheren Songs, The River, Youngstown, da hat er auch den Niedergang der amerikanischen Produktionsgesellschaft im Rust Belt und der Wirtschaft besungen, beschrieben und die Hoffnungslosigkeit, die Ausweglosigkeit ist in vielen Songs immer zu Wort gekommen und hat da auch dem, was man typischerweise der MAGA-Base von Trump heute, die ihn auch viel gewählt hat, angesprochen. Und insofern ist es dann interessant, dass da jetzt aber dieser Sprung, dieser Spalt in gewisser Weise entstanden ist und er gesagt hat, nee, das geht so weit, da muss ich mich jetzt eben auch viel, viel stärker einbinden. Und er ist in Minnesota am vergangenen Wochenende auch aufgetreten mit diesem Song und hat da auch die Proteste, die auch an diesem Wochenende wieder zahlreich waren, zu Tausends bei klirrender Kälte unterstützt.
Ich wollte nur sagen, du hattest Bruce Springsteen zusammen mit Barack Obama im Interview in der Tagesthemen vor ein paar Jahren und hat auch dann, weil die beiden haben ein Projekt zusammen gemacht. Und du hast dann auch zu ihm gesagt, dass seine Musik ist die einzige Thema, wo mein Vater und ich haben eine ähnliche Meinung. Also stimmt, mein Vater war ein riesig Fan von The Boss, wie man ihn nennt. Aber wie du sagtest, es gab zahlreiche Proteste auf die Straßen, nicht nur in Minneapolis. Also wie wir gesehen haben, tausende von Leute, aber überall in die USA eine Art Walkout für manche an der Freitag, aber auch über das ganze Wochenende Leute in friedliche Protest gegen was man sieht, nicht nur in Minneapolis, aber besonders in Minneapolis jetzt, aber auch in andere Städten in die USA. Und ich glaube auch, dass Bruce hat also Leute wirklich ein bisschen
den Ton getroffen.
Gestärkt und also wirklich muss ihm Lob geben, weil ein Lied oder ein Wort zu finden, das geht zusammen mit Minneapolis, ist wirklich muss man Talent haben dafür. Also das hat er geschafft. Aber wirklich, das ist, er ist eine Ikone. Und ich glaube auch, wie du sagtest, Leute haben es ihm gesagt, wir brauchen dich. Und so hat er das auch gesehen.
Wobei eben, wie gesagt, der MAGA-Base, die ja vielleicht vor 30, 40 Jahren, vor 20 Jahren auch zu seiner Fanbase gehört, und da dürfte jetzt so ein Rift eigentlich entstanden sein und sagen, ja, den hören wir jetzt nicht mehr. Oder weil er sich so klar positioniert.
Polarisiert jetzt. Also, aber das ist seine Entscheidung. Also
er kann es sich das auch leisten. Er hat ein Standing, ausgesorgt hat er ja sowieso schon seit Jahren, aber auch eine Gravitas, wo er sagt, ich muss da keine Rücksicht drauf nehmen.
Er war immer ein Künstler, der hat also solche kontroverse Themen hat er, ne, er war nie scheu. Also er hat immer seine Meinung ganz klar und deutlich gesagt. Also.
Ja, aber diese Streets of Minneapolis ist auch deswegen ein passender Titel, nicht nur auch in Anspielung an Streets of Philadelphia, ne, wo er damals die Titelmusik zu dem Oscar-gekrönten Film, wo es eben auch um ein Thema damals ging, das die USA sehr beschäftigt hat, die AIDS-Krise. Und da hat er auch das Thema aufgegriffen. Aber die Streets, die Straßen zurückzuholen sozusagen, das ist auch ein Thema für viele Demonstranten in Minneapolis besonders, wo viele das Gefühl haben, in den vergangenen Wochen hat diese ganze ICE-Aktion und die Einwanderungsbehörden dieses Vorgehen und dann eben diese beiden tragischen Vorfälle mit Rene Good und Alex Pretty, die hatten das Gefühl, uns ist unsere Heimatstadt, unsere Heimatstraßen sind uns weggenommen worden. Und das ist auch, glaube ich, Teil dieses Protests am Wochenende gewesen, auf Fahrrädern und wie gesagt, bei klirrender Kälte, um da wieder das Gefühl zu haben, hey, we take back our streets, wir nehmen die zurück.
Auf jeden Fall, also es ist auch ein Zeichen von Solidarität innerhalb der Community. Ich habe die ganze Woche und auch am Wochenende mit ein paar Freunden in Minneapolis gesehen, die sind sehr involviert in der Widerstand da und gehen zum Trainings, wo Leute lernen können, wie die ihre Community unterstützen können, was ihre Rechte sind gegenüber ICE-Agenten. Die haben auch gemerkt, dass viele Leute sind festgenommen von ICE, die eigentlich auch amerikanische Staatsbürger sind, aber sind einfach genommen und reingebracht in, das heißt der Whipple Building. Das ist der Büro, das ICE da in Minneapolis benutzt und sind dann manchmal ein paar Tage lang, sitzen sie da fest und dürfen ihre Familie nicht anrufen, nix. Und dann plötzlich, manchmal nach ein paar Stunden, manchmal nach ein paar Tage, sagen sie, okay, du kannst jetzt gehen. Und diese Leute haben kein Handy, manche sind genommen ohne eine Jacke, eine in minus 20 Grad Kälte. Und es gibt jetzt eine Bewegung, das heißt Safe Haven. Und von Leute, Volunteers, die sitzen draußen im Autos und warten für Leute, die freigelassen sind und geben die was zu essen und trinken, warme Klamotten, ein Handy, weil die behalten die Handys da, die ICE-Agenten, so dass die ihre Familie, die können ihre Familie anrufen und dann fahren die nach Hause. Also es gibt auf jeden Fall diese Initiative, wo die versuchen zu tun, was die tun können und auch einfach die ganze, also wie wir alle wahrscheinlich gesehen haben, die ganze Bilder, die ganze Filme, die kommen raus über die letzten paar Wochen in Minneapolis und sie hat, diese Freundin hat erzählt auch, wie wichtig das ist, einfach dabei zu sein, einfach zu beobachten und hat auch gesagt, dass das ist das Wichtigste, dass Leute können nicht wegschauen. Alle Augen, die Aufmerksamkeit muss nicht nur auf Minneapolis, aber andere Städte, aber auf ICE und ihre Taktik, ihre Strategie, was die tun und besonders in Minneapolis war das so.
Ja, und diese Videofilme, die Handyvideos, die es von den Vorfällen gibt, sind ja auch ein ganz wichtiges und machtvolles Instrument. Und ich glaube auch, also correct me if I'm wrong, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht täuscht das auch, aber dass Donald Trump zumindest eine gewisse Reaktion darauf auch gezeigt hat, weil er gesehen hat, okay, das fällt mir hier so auf die Füße. Er hat Gregory Bovino, den Leiter der Aktion, ausgetauscht und seinen Border-Zar
Tom Homan
hingeschickt.
Er hat ein good call, eine gute Diskussion, einen Anruf mit der Gouverneur Tim Walz gehabt.
Also ich würde nicht so weit gehen, von Deeskalation zu sprechen, aber zumindest hat man das Gefühl, okay.
Ja, weil er Druck hat jetzt.
Genau.
Ne? Also weil er kriegt, glaube ich, ständig jetzt Kritik. Er kriegt
und auch aus den eigenen Reihen.
Auch aus der Wirtschaft. Ne? Also ja. Er hat, also Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat einen Brief innerhalb der Büro geschickt und es kam raus, dass er nicht nur er, aber andere Leiter der Tech-Industrie und andere CEOs. Und das ist irgendwas, das ist eine Sprache, dass Trump zuhört, also die Sprache von der Wirtschaft. Und wenn das so ist, also man sieht, dass er hat sich in die letzte Zeit ein bisschen mehr zurückgehalten. Also ehrlich gesagt, ich sehe keinen großen Unterschied auf die Straßen. Also niemand ist gestorben diese Woche, aber trotzdem, man sieht trotzdem zahlreiche Videos von ICE-Agenten unterwegs mit die gleiche Taktik. Sogar eine innere Memo ist rausgekommen, wo Bovino, der Leiter, der da war bis diese Woche von ICE, hat gesagt, ja, wir können tun, was wir wollen. Und das sieht man genau auf die Straße. Insofern, bis jetzt, ICE ist noch da, die sind nicht
reduziert. Ja, wie gesagt, ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt quasi ein großes Umdenken geführt hat, aber man hat zumindest, man sieht auch bei das Trump doch auf Druck oder auf das Erscheinungsbild, wie kommt das rüber, wie stehe ich da, doch auch reagiert. Wir haben das auch beim Druck in der Grönland-Frage, ein Thema, das durch diese furchtbaren Schüsse von Minneapolis vergangene Folge total überdeckt wurde. Eigentlich wollten wir ja darüber reden, aber kleiner Hinweis an dieser Stelle, wir werden im Laufe dieser Folge noch gleich mit unserem Gast dazu zu sprechen kommen. Aber genau, dieses Muster, dass da Druck die Sprache ist, vielleicht auch die einzige, die Donald Trump dazu verstehen scheint. Und der Druck kommt, wie gesagt, das war ja der Eingangspunkt dieser Folge, der kommt eben auch aus der Kultur. Wir haben es jetzt bei den Grammys gesehen, es wird beim Super Bowl, beim American Football Finale wahrscheinlich auch ein Thema sein bei Bruce Springsteen. Aber beispielsweise auch, weniger bekannt in Deutschland vielleicht, das Kennedy Center, dieser große Kulturtempel am Ufer des Potomac in Washington, den Trump ja schon umgenannt hat in Trump Kennedy Center. Da gehen jetzt quasi die Künstler von der Stange.
Ja, und deswegen hat Trump gerade angekündigt, dass er schließt die ganze Center ab Juli für 2 Jahre. Sagt er, vor Renovierung und so weiter, aber
wird abgerissen, so wie der Ostflügel.
Ja, genau, ein neuer Ballsaal. Nee. Ja. Nee, also, aber man muss sagen, dass es war gerade renoviert in 2019. Also der, wie man vielleicht ahnen kann, ich glaube, der echte Grund ist, dass so viele Künstler jetzt absagen. Also neulich hat der weltberühmte US-Komponist Philip Glass hat der Premiere von seiner Sinfonie über Abraham Lincoln abgesagt. Er hat gesagt, dass jetzt der Zentrum, also wie es jetzt ist, der Botschaft kommt also in direkt Widerspruch mit seiner Sinfonie. Und er ist nicht die Einzige. Also er war nur die Jüngste, der hat das abgesagt. Aber es gibt andere wie Operasängerin Renee Fleming oder die Martha Graham Dance Company, auch die Musical Hamilton sollte da stattfinden. Also die Leute machen, die Künstler machen ihren eigenen Protest. Und nicht nur die Künstler, aber auch die Zuschauer. Es gibt auch in die letzte Zeit viel leere Stühle, weil die Zuschauer, ja, die sind woanders gegangen. Sie wollte diese Botschaft und die Direktion von der Kennedy Center jetzt nicht unterstützen. Die haben das gezeigt mit ihrer.
Ja, Trump hat sich ja, das hat mir in den vergangenen Folgen auch schon mal erwähnt, zum Vorsitzenden des Boards gemacht, sozusagen. Und vielleicht wird es auch nur vergoldet in den kommenden 2 Jahren.
Kann sein. Wie schön wäre das denn?
Ja. Aber natürlich die Optik. Und da sind wir wieder beim Erscheinungsbild. Das ist ein Thema, das immer so stark wieder hervortritt bei diesem Präsidenten, ist eben, wenn man leere Stuhl reinsetzt. Aber das haben wir schon bei seiner ersten Amtseinführung, wo er sagte, so viele waren noch nie da und hat dann die Fotos vergleichen wollen mit den Amtseinführungen anderer Präsidenten. Mhm. Und also das ist, das kann er gar nicht gut ab, wenn es so aussieht, als würde er da vor leeren Reihen oder nicht. Aber man muss um der Vollständigkeit halber auch sagen, es gibt auch Künstler auf der anderen Seite, Nicki Minaj beispielsweise, die Hip-Hopperin, Rapperin, die eben sich dezidiert auf die Seite jetzt geschlagen hat und so. Aber ich würde mal sagen, im sehr demokratisch tickenden Washington D.C. Ist das auf jeden Fall ein Politikum gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Ich bin mal gespannt, ob es nicht doch abreißt und dann irgendwie den großen Trump, das Trump-Kulturcenter oder so aufbaut.
Naja, mal sehen. Die Kennedy-Familie hat schon was dazu zu sagen und hat zahlreiche Klagen jetzt vor Richtern und warten. Also ich glaube, wenn die haben irgendwas damit zu tun, dann wird das nicht der Fall sein.
So viel zu einem Blick in die Innenpolitik der USA. Kommen wir jetzt zu einem Blick auf die Außenpolitik und das, was uns hier in Europa, in Deutschland auch sehr beschäftigt hat in den vergangenen Tagen. Und man muss es einfach nochmal wiederholen. Diese ganze Grönlein-Krise, an der fast die NATO zersplittert wäre, das ist gerade mal 1,5 Wochen her. Und weil so viel anderes in der Zwischenzeit schon wieder passiert war, haben wir es in der vergangenen Folge gar nicht aufgreifen können groß. Aber wie insgesamt diese geopolitischen Verschiebungen und so zu deuten sind, welche Lehren wir daraus ziehen sollten und müssen vor allen Dingen auch. Das ist das Thema eines guten Freundes von uns, der seines Zeichens aktuell der stellvertretende Chefredakteur der Zeit ist. Und wir kennen ihn aber aus gemeinsamen Tagen, aus Korrespondententagen aus Washington. Da war er nämlich der Studioleiter des Spiegel in Washington D.C. Und ihr habt zusammengearbeitet auch, du, Jeff, und Holger Stark. Und wir freuen uns sehr, dass Holger in der heutigen Folge unserer Einladung gefolgt ist, zugeschaltet aus Berlin. Er hat nämlich auch ein neues Buch geschrieben über diese Thematik. Das Buch heißt Das erwachsene Land, Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance. Und was er damit genau meint und wie das zu deuten ist, das fragen wir ihn selbst. Herzlich willkommen, Holger.
Hey, Jiffer. Hi, Ingo. Grüßt euch.
Hi, so herzlichen Glückwunsch zum Buch.
Ja, vielen Dank. Ganz aufregend. Zumal in diesen Tagen. Fühlt sich an wie ein aktueller Kommentar.
Ja, das ist die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wie kommen wir kaum hinterher im Podcast, wie kann man ein Buch über Donald Trumps Präsidentschaft schreiben? Da muss man doch ständig denken, ah, warte, wir verdrängen noch die Deadline noch ein bisschen, das muss auch noch rein.
Naja, was wir versucht haben, ist tatsächlich die großen Linien rauszuarbeiten. Also die Frage zu stellen, wo kommt das her? Wo kommt Donald Trump her? Was macht ihn aus? Wo geht er hin? Und sich so ein bisschen loszulösen von den konkreten Sachen. Ich habe lange überlegt, ob ich zum Beispiel auf Grönland eingehen soll, was er ja schon seit vielen, vielen Jahren gerne schlucken und annektieren möchte und das auch immer wieder gesagt hat. Und dass dann, als das Buch jetzt Anfang Januar rauskam, es so aktuell werden würde, dass sich es liest sozusagen wie so ein tagesaktuelles Ding. Das hätte ich natürlich auch nicht erwartet, spricht aber andersrum auch dafür, dass man Donald Trump durchaus ein bisschen verstehen und ein bisschen einschätzen und einsortieren kann, weil viele der Dinge, die man dann über die Jahre so an ihm sieht, sich wiederholen. Also er ist dann doch nicht ganz so erratisch, wie es manchmal im Tagesgeschäft zu sein scheint.
Ich habe diese Grönland-Geschichte immer als Witz genommen, wie so häufig, ne? Also wie viele Trump-Unterstützer haben immer gesagt, also ja, das sagt er nur. Und wie wir gesagt haben in Washington, also die Trump-Unterstützer nehmen ihn ernsthaft, aber nicht, was war das, wörtlich? Und die Journalisten haben ihn wörtlich, aber nicht ernsthaft genommen. Also insofern, ich fand das wirklich für das erste Mal in der zweiten Amtszeit, ne? Also letztes Jahr, vor fast genau einem Jahr, München bei der Sicherheitskonferenz, als J.D. Vance seine Rede gehalten hat. Und ich muss sagen, ich bin von Stuhl gefallen. Also die ganze Ton von seiner Rede, also plötzlich diese Hass auf Europa, das hat mich wirklich überrascht. Wie fandst du das?
Also das war für mich auch der Startpunkt für dieses Buch. Das Erwachsene Land soll ja als Titel so ein bisschen symbolisieren, dass es jetzt Zeit und notwendig ist, sich zu lösen von den USA und tatsächlich erwachsen zu werden. Und diese Rede von J.D. Vance, und ich war in München im Saal, als er sie gehalten hat, diese kalte Verachtung, Europa da zum Hauptgegner zu erklären, ja, also wirklich wörtlich zu sagen, nicht Russland ist das Problem, nicht China ist das Problem, sondern dieses verweichlichte woke Amerika mit den ganzen Liberalen, die angebliche Meinungsfreiheit unterdrücken und so weiter. Also das war für mich schon ein Weckruf und es zeigt mir nur noch mal mehr, dass in der zweiten Reihe hinter Donald Trump wirklich eine ganze Reihe von harten Ideologen am Werk sind. Da ist ja J.D. Vance nicht der Einzige, da gibt es ja auch noch Leute wie Stephen Miller und andere, der stellvertretende Stabsleiter im Weißen Haus und so, die noch härter drauf sind. Also da ist schon ein ideologisches Projekt gerade auf dem Weg, was sich auch im Übrigen sehr von der ersten Trump-Amtszeit abhebt. Bei der ersten Trump-Amtszeit war es ja so, dass er ins Weiße Haus gekommen ist und in Wahrheit selber nicht so richtig dran geglaubt hatte, diese Wahl zu gewinnen. Und dann ist er da ja so reingestolpert, hat innerhalb von Monaten praktisch sein gesamtes Team einmal ausgetauscht und war an vielen Stellen auch wirklich ohne Plan. Jetzt gibt es einen Plan und zwar nicht nur dieses Project 2025, über das so viel geredet worden ist, sondern auch einen richtigen Plan des, ich würde sagen, Revolutionsexportes über die Grenzen der USA hinaus. Also das Modell des Weißen, der Weißen vorher dem sich Europa eben auch anschließen soll. Ne? Also wo auch in Europa mehr Ungarn wagen, mehr Meloni wagen, die Peace in Polen und anderswo. Also diese rechtsnationalistischen bis rechtsradikalen Bewegungen zu stärken und in Deutschland eben auch die AfD. Und genau das, Jeff, war die Rede, die J.D. Vance vor genau einem Jahr in München gehalten hat. Mhm.
Da stellt sich dann gleich im Anschluss die Frage, sind die unter diesen Vorzeichen die USA für dich noch ein Freund oder schon ein Feind oder eine Mischung, ein Frenemy, wie das auch mal genannt wird?
Ja, Frenemy ist das Wort und der Begriff, den Sigmar Gabriel im Gespräch für das Buch gebraucht hat. Ich beende das Buch und klapper im Prinzip alle Politiker, mit denen ich Interviews geführt habe, von Olaf Scholz bis Ursula von der Leyen, eben auch Sigmar Gabriel einmal ab und frage sie, was Amerika für Deutschland und Europa gerade noch ist. Und Gabriel sagt diesen Begriff Frenemies. Ich glaube, ein Feind ist Amerika noch nicht, allerdings manchmal in manchen Situationen. Für Dänemark jedenfalls war und ist Amerika durchaus ein temporärer Feind, würde ich es mal nennen, jedenfalls in der Grönlandfrage. Es ist aber eben auch kein Freund mehr, wenn es das überhaupt mal jemals gewesen ist und in vielen Teilen auch im Moment kein Partner mehr, weil ein Amerika, was sehr zynisch sagt, in Europa könnt ihr euch um euch selber kümmern, was faktisch regelmäßig damit droht, sich in der Ukraine nicht mehr zu engagieren, was immer mal wieder den Truppenabzug aus Deutschland auch ins Gespräch bringt, was in einer NATO nur ist, wenn die Europäer das tun, was die Amerikaner gerne möchten. Das ist kein Partner, jedenfalls kein berechenbarer Partner mehr. Und deswegen ist meine These, wir müssen uns unabhängig von Amerika machen, wir müssen auf eigenen Füßen stehen und dann können wir gucken, was mit den Amerikanern wieder geht. Weil, und das wisst ihr, die in Amerika lange gelebt hat, Jeff da groß geworden ist, das weiß ich, der in Washington gelebt hat, die Amerikaner respektieren einen aus einer Position der Stärke heraus, wenn man mit was kommt, was man auf Tasche hat. Und das haben die Europäer eben nicht und das brauchen wir. Und dann, glaube ich, ist auch wieder eine Beziehung möglich, die sehr viel partnerschaftlicher miteinander funktioniert.
Aber ist diese Zeit, denkst du, nur vorübergehend in dem Sinne von, also ne, Biden, also Trump hat in 2020 verloren, Biden hat gewonnen, er hat gesagt, America's back und hat versucht, ne, wie wir wissen, er ist so eine Transatlantist, er hat versucht, jetzt die Beziehung wieder auf die Beine zu stellen oder zu sagen, ja, das war nur ein paar Jahre und jetzt ist es vorbei und jetzt sind wir wieder da. Jetzt wissen wir, Trump hat wieder gewonnen, wir wissen nicht, was kommt nach diese nächsten 3 Jahre. Also kann man zurückgehen zu was es war oder wieder aufbauen oder ist das, also ja, also ist es für immer eine ganz, ganz andere Beziehung?
Diese Pax Americana, wie so die Nachkriegsjahrzehnte genannt wurden, also der amerikanische Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Supermacht Amerika, der neigt sich dem Ende zu und der wird so in dieser Form auch nicht wieder kriegen. Daran ist, glaube ich, wenig Zweifel. Ich glaube eher, dass Biden die Anomalie, also die Ausnahme gewesen ist und nicht Donald Trump. Es ist ja auch kein Zufall, dass Trump zum zweiten Mal gewählt wurde, obwohl er mit all diesen Sachen angetreten ist, die wir aus seiner ersten Amtszeit kennen, obwohl es den 6. Januar den Sturm auf das Kapitol gegeben hat, obwohl es seine endlosen Lügen und alles andere gibt. Und wir sehen es ja auch bei sowas wie der Grönland-Frage. Das juckt die Amerikaner jetzt nicht so irre groß. Das ist eher, dass sie das in so einer Mischung aus ein bisschen Belustigung, ein bisschen Befremdung angucken. Aber das sind nicht die Hauptthemen, die die amerikanische Bevölkerung umtreiben. Da ist viel mehr Lebensmittelkosten, Mietkosten, Gas- und Spritkosten und ähnliches. Und ich glaube ja, dass es in diesen letzten 20, 25 Jahren in den USA eine große Sehnsucht danach gegeben hat, sich wieder mehr auf die USA selber zu konzentrieren. Und dieses America First, was Trump zu seinem Wahlkampfslogan gemacht hat, was er symbolisiert. Das gibt eben den tiefen Wunsch und die Sehnsucht von vielen Amerikanerinnen und Amerikanern wieder, die keine Lust mehr hatten, zu Tausenden und Zehntausenden in Afghanistan und im Irakkrieg zu sterben, die keine Lust mehr haben, Milliarden und Abermilliarden für Alliierte irgendwo in Overseas auszugeben, ohne dass man dann am Ende weiß, was da im Nahen Osten oder in der Ukraine oder sonst so eigentlich so richtig passiert. Die es auch nicht mögen, wenn amerikanische Industriejobs nach Asien abwandern, nach China, nach Bangladesch, nach Mexiko, nach Indonesien und andersrum, sondern die wollen, dass da jemand kommt und daheim die Hausaufgaben für die Amerikaner macht. Und das verspricht Trump mit diesem Make America Great Again, dieses Amerika zur alten Blüte zu bringen, zu diesem Schein der 50er und 60er Jahre, als sie mit Cadillacs durch die Straßen gefahren sind und die Frauen Petticoat trugen und die Welt irgendwie in Ordnung erschien. So. Und jeder, der nach Trump kommen wird, wird auch in diesem Rahmen von America First agieren müssen und wird einen sehr viel kleineren Spielraum haben, als es Biden beispielsweise hatte.
Aber ich frage mich immer, was würden wir abgeben für diese Nostalgie, für diese Zurückgehen? Und so wir sind häufig gefragt, du bestimmt auch so, ist der USA auf dem Weg in den Autoritarismus? Und also wenn man sieht jetzt, was auf die Straße passiert, besonders, wir haben gerade in dieser Folge über Minneapolis gesprochen, wie eine Art, sieht aus wie eine Privatmiliz auf die Straße ist, Männer in Masken und also alles, was passiert ist in das letzte Jahr mit Druck auf Universitäten, auf die Presse, auf Kanzleien, also ich frage mich, wie die Amerikaner können in meiner Sicht ihre Rechte so aufgeben für diese Nostalgie. Also wie siehst du das? Sind wir auf der Weg zu Authoritarianism?
Ich fürchte, in weiten Teilen des Westens sind wir mindestens auf dem Weg, wenn nicht in Teilen auch schon angekommen. Ich sehe überall, und das gilt nicht nur in Amerika, aber auch und zuvorderst in Amerika, eine wirkliche Bereitschaft, demokratische Errungenschaften, sagen wir mal, zurückzustellen, wenn es denn dem Dienste der eigenen Sache dient. Und die eigene Sache, das ist in Amerika die etwas mehr als die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung, weiße Mehrheitsbevölkerung, die aus, und zwar in weiten Teilen auch weiße christliche Mehrheitsbevölkerung. Also die Bevölkerung, die sich irgendwann mit den ersten Siedlergenerationen vor 250 Jahren dieses Land gegriffen hat und es seitdem als ihres betrachtet und die in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem unter Druck geraten ist von neueren Wellen von Einwanderinnen und Einwanderern. Und es gibt ja diese magische Zahl, das Jahr 2050, an dem projiziert wird, dass die Weißen in Amerika nicht mehr in der Mehrheit sind. Und ich lese das, was da in Amerika gerade stattfindet, schon auch als einen Kampf der noch weißen Mehrheitsgesellschaft, die ihre Privilegien, die ihre dominante Rolle in der amerikanischen Gesellschaft nicht so gerne aufgeben möchte und die dafür bereit ist, demokratische Grundwerte ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen, um diesen Kampf zu kämpfen. Es gibt diese Zahl, die letzte Woche von Politico erhoben worden ist, dass zwar ein Drittel der Trump-Wähler die Art und Weise, wie da in Minneapolis vorgegangen wurde, disapproved, also nicht gut findet. Das bezieht sich aber explizit auf die Gewaltanwendung. Und es gibt andersrum die Zahl von 21% von MAGA-Anhängern, also Trumps Make America Great Again-Anhänger, die sagen, es ist not aggressive enough. Also es ist uns noch nicht aggressiv genug. Und irgendwo zwischen diesen Polen befindet sich halt dieses Land.
Ja, das lässt nichts Gutes unbedingt hoffen für die weitere Zukunft. Aber wenn wir das wieder zurück auf das transatlantische Verhältnis nochmal ziehen, du schreibst in deinem Buch eine historische Chance. Wenn man das so aufgreift, unter diesen Voraussetzungen auch. Ich sage oft, man müsste Trump in gewisser Weise ja auch dankbar sein, dass er uns zwingt, wirklich mal unsere Hausaufgaben zu machen. Denn wie oft haben wir gesagt, jetzt müssen wir eigenständiger werden und dann zerfasert das doch immer so. Wo siehst du das? Ist das eine Chance, die wir ergreifen werden oder ist das nur quasi jetzt die Chance, die wir ergreifen müssen?
Also Trump hat ja diese begnadete Fähigkeit, diesen Instinkt zu spüren und zu ahnen, wo andere Leute und andere Länder schwach sind oder auch richtig versagen. Und deswegen hält er uns natürlich diesen Spiegel davor, weil er instinktsicher weiß oder merkt, dass die Europäer im Allgemeinen und die Deutschen ganz besonders, was jedenfalls Verantwortung für sich selber nehmen, was auch Verteidigungsfähigkeiten und so angeht, ausgesprochen schwach aufgestellt sind und sich auch jahrzehntelang wirklich einen schlanken Fuß gemacht haben. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass wir uns da einfach nie so wahnsinnig engagiert haben. In Wahrheit froh waren, dass die Amerikaner die Drecksarbeit machen. Also was den War on Terror anging, die Aufklärung der Geheimdienste, das Aufrüsten mit vielen, vielen Milliarden von Armeen, die dann hier in Deutschland stationiert waren und den Schutzschirm Richtung Osten oder Richtung welche Angreifer oder Feinde auch immer erstellt haben. Und dieser Schutzschirm, auch wenn er jetzt in Teilen noch existiert, die Atombomben sind noch da, es sind auch immer noch 35.000 amerikanische Soldaten in Deutschland, aber dieser Schutzschirm ist faktisch weg, weil Trump ihn nicht mehr garantiert. Ne? Dieser Artikel 5 der NATO, also einer für alle für einen, der ist in Wahrheit ja ein Paragraph, der durch seine Psychologie lebt. Der funktioniert nur, wenn Putin beispielsweise auch dran glaubt, wenn er auch sich sicher sein kann, dass die Amerikaner als Kavallerie kommen, wenn es im Baltikum knallt. Und daran glaubt niemand mehr, dass das auch wirklich so passiert. Deswegen ist in Wahrheit dieser Schutzschirm schon heute mindestens löchrig und gilt nicht mehr. Und ich halte es für absolut notwendig, das wirklich in möglichst kürzer Zeit so zu denken, als gäbe es die Amerikaner nicht mehr. Ich finde das ein sehr gutes Bild, wenn wir uns einmal vorstellen, wenn wir uns gar nicht an den Amerikanern abarbeiten, aber wenn wir uns einmal vorstellen, wie sähe denn diese Welt gerade aus, wenn Amerika nicht existieren würde? Wo würde Europa sich da positionieren wollen? Und was würde das heißen, um uns gegen, sagen wir, Russland verteidigen zu wollen? Was würde das heißen, um in einer eher wirtschaftlichen Konkurrenz mit China zu überleben? So, und dann würden wir Entscheidungen treffen, die wahrscheinlich ganz anders ausfallen würden. Dann würden wir sagen, so, wir brauchen wahrscheinlich eine gute Luftabwehr mindestens, weil wir wollen ja die Russen nicht angreifen, aber wir wollen uns schon verteidigen können. Also wie sieht es aus mit einer anständigen Luftabwehr, Patriot-Raketen, Iris-T und solche Sachen. Und dann würden wir wahrscheinlich auf die Idee kommen, dass das ja zuerst einmal die Polen bräuchten, weil die sind ja viel näher an Russland dran oder die Balten. Dann würden wir uns mit denen wahrscheinlich hinsetzen und darüber nachdenken, welche Waffensysteme müssen wir gemeinsam anschaffen, aber an die polnische Ostgrenze stellen oder an Lettland, Estland oder Litauen dort und so weiter. Und dann würden wir Antworten finden, die sich ganz anders anfühlen würden, weil wir dann nicht mehr auf Amerika starren würden. Und dafür haben wir wahrscheinlich nur einige wenige Jahre Zeit. Deswegen muss das jetzt passieren.
Deswegen müssen wir jetzt erwachsen werden, ist die These deines Buches. Die Frage ist halt nur, du hast das eben schon angerissen, ist das überhaupt möglich? Denn selbst wenn wir jetzt erstmal Patriot-Systeme oder Luftabwehr, das wären ja alles auch amerikanische Systeme erstmal. Und wenn man es konsequenter auch durchzieht und sagt, okay, stellen wir uns mal vor, die Amerikaner gäbe es nicht, dann muss man irgendwann auf die Frage auch kommen, was ist denn mit einer atomaren Aufrüstung hier in Europa?
Und wir haben im Moment noch 20 Atombomben amerikanischer Machart, die in der Pfalz in Büchel liegen, die allerdings nur eingesetzt werden können, wenn der amerikanische Präsident sein Go dafür gibt. Das wissen wir schon heute nicht mehr so sicher, ob er das täte. Und dann gibt es zwei andere Länder, die Atombomben in Europa besitzen. Das sind einmal die Briten und das sind zum anderen die Franzosen, die so 250, also irgendwas zwischen 200 und 300 atomare Sprengköpfe haben. Und die schon oft angeboten haben, darüber nachzudenken und zu reden, ob das nicht eine Bombe sein könnte, die für ganz Europa gilt oder jedenfalls für Deutschland auch. Und das ist einer der Punkte, den ich versuche auch in dem Buch zu machen und zu beschreiben. Ich finde es wirklich fahrlässig, wie die letzten zwei, drei Bundeskanzler alle diese Diskussion vermieden haben. Emmanuel Macron hat das öfter angedeutet, Jacques Chirac hat darüber schon geredet. Und keine deutsche Delegation ist jemals nach Paris gefahren und hat das einmal durchdiskutiert. Da gibt es ein paar offene Fragen. Das beginnt dabei, wer eigentlich den Einsatz anordnen könnte. Da sagen die Franzosen, das sind unsere Bomben, also ordnen wir den an. Das wäre aber auch nicht anders, als wenn der amerikanische Präsident sagt, das sind meine Bomben und ich ordne den Einsatz an. Und dann sind die französischen Bomben strategische Atombomben, also große, schwere, so Hiroshima-Style-Bomben. Die kann man natürlich abwerfen, aber dann ist halb Europa in Schutt und Asche. Und diese modernere Form von Atombomben, also die taktischen, die kleineren, die man auch mal an einer Front, in einem Frontabschnitt einsetzen kann, ohne dass dann gleich ein ganzes Land atomar verseucht ist, die besitzen die Franzosen nicht. Die müsste man also entwickeln, aber das könnte man ja gemeinsam miteinander machen. Ich bin gar kein großer Freund von Atombomben, ja, die waren mir immer zuwider, aber ich kritisiere eben diese extreme Fantasielosigkeit und dieses Gebundensein an die Fesseln der Amerikaner. Und das, was mit den Amerikanern immer okay war, das ist nämlich die Amerikaner sind, die darüber entscheiden, über den Einsatz. Das ist bei den Franzosen auf einmal ein Hinderungsgrund, warum es gar keine Chance hat, nämlich dass ein französischer Präsident der Entscheider wäre. Und das leuchtet mir nicht so richtig ein. Ich glaube, man müsste sich dringend in Paris mit den Franzosen zusammensetzen und vielleicht auch mit in Brüssel mit von der Leyen und den Europäern und eine Idee dafür entwickeln, wie können wir uns schützen, wenn es die amerikanischen Atombomben nicht mehr sind.
Also Europa muss zusammenarbeiten, aber die müssen immer noch mit 3 Jahre Trump rechnen. Also in deiner Sicht, wie sollte man mit Trumps Amerika umgehen? Also Ungarn wie mit Rutte, die Beispiel von ein bisschen, wie man sagt, Schleimen und oder soll man also harte sein, wie wir wissen, Trump respektiert stärker und reagiert auf Xi und Putin so anders. Also wie soll Europa mit Trump für die nächsten paar Jahre umgehen?
Also Mark Rüttes Schleimspur ist breiter als ein 8-spuriger Highway in Los Angeles. Das ist wirklich, wirklich an der Grenze des Erträglichen. Ich war in Brüssel und habe mit Ursula von der Leyen und mit anderen geredet, die sagen, Mark Rütte weiß ganz genau, was er tut. Der erniedrigt sich sozusagen gezielt und vor aller Augen, um Trump einzuschmeicheln. Und damit kommt er erstaunlich weit. Also er zählt schon zu denen, die bei Trump immer noch ein Ohr haben. Ich glaube, dass es einen Weg geben kann, den ich den aufrechten Gang nennen würde. Also sich nicht zu verbiegen, mit Trump einigermaßen Klartext zu reden, aber jetzt auch nicht Streit um jeden Preis zu suchen. Macron beispielsweise gibt Trump jederzeit Kontra und das führt schon dazu, dass das Verhältnis der beiden ziemlich zerrüttet ist. Also da ist nicht mehr so wahnsinnig viel mit reden. Es gibt so eine schöne Szene, die ich in meinem Buch beschreibe. Im Spätherbst letzten Jahres ist mal wieder ein Ukraine-Call, ich glaube an einem Sonntag, und die Europäer sind alle in Paris bei Macron versammelt und dann rufen sie Trump an und Macron führt das Wort und es geht um die Sicherheitsgarantien und Macron treibt Trump. Trump will nicht so richtig antworten, will sich nicht festlegen und Macron setzt nach und sagt, jetzt sag doch mal und so. Dann endet dieser Call und dann ruft Trump danach bei Friedrich Merz an auf dem Handy und sagt, boah, war der Macron wieder furchtbar. und das ist so, das drückt es schon so ein bisschen aus. Also wenn man zu aggressiv ist, dann macht Trump zu. Friedrich Merz hat das irgendwie ganz gut geschafft, so einen Mittelweg zu finden, sodass ihn Trump dann eben auch mal anruft und ihm auch mal zuhört. Zum Beispiel war Merz bei seinem Antrittsbesuch im vergangenen Sommer in Washington, saßen sie beim Mittagessen Mittagessen und es gab Steak mit Kartoffeln und dann sagte Trump diesen Satz, den er so oft gerne sagt, Europa, die EU ist doch nur gegründet worden, um Amerika zu bescheißen. Mhm. Und dann guckt ihn Merz an und sagt so, nein, das sollten Sie nicht sagen. Die Europa und die Europäische Union ist ein Friedensprojekt nach zwei großen Weltkriegen, nach Jahrhunderten von Kämpfen in Europa. Und die EU ist die Institution, die uns Frieden gebracht hat. Und dann guckt Trump ihn ganz überrascht an, zurück und sagt so, ah, maybe I shouldn't say this anymore. Vielleicht sollte ich das nicht mehr sagen. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, hat er das tatsächlich seitdem auch nicht mehr gesagt. Was ich damit nur beschreiben will, Merz hat, glaube ich, einen ganz guten Sound gefunden, nicht nachzugeben, schon gar nicht die Mark Rutte 8 Spuren Highway-Schleimspur zu hinterlassen und gleichzeitig aber auch nicht zu in so total zerrüttetem Verhältnis zueinander zu sein.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn wir können es uns zum jetzigen Zeitpunkt ja einfach auch noch nicht leisten, wenn man so will, mal uns ohne Amerika vorzustellen. Sicherheitspolitisch haben wir angesprochen, Geheimdienste, hast du auch ein ganzes Kapitel gewidmet, sind wir quasi sehr weit hinterher und wir würden das gar nicht können. Deswegen ist aber trotzdem die Frage, wir haben das ja gesehen in Davos, die Lesart ist ja, dass diese Geschlossenheit der Europäer dazu beigetragen hat, dass das jetzt erstmal wieder zumindest vorübergehend vom Tisch zu sein scheint. Das ist so der Modus operandi, würdest du sagen, im transatlantischen Verhältnis, durchaus die Folterinstrumente auch zu zeigen und auf den Tisch zu legen?
Also Geschlossenheit ist der eine ganz entscheidende Punkt und der zweite ist nicht ein breites Arsenal an Folterinstrumenten, sondern eher gezielte einzelne. Mhm. Wir haben immer wieder gesehen, dass Trump sehr empfindlich reagiert, wenn es um die Wirtschaft und die ökonomische Lage in den USA selber geht. Mhm. So haben die Chinesen ihn im Prinzip klein gemacht, als sie angefangen haben, die seltenen Erden im Handelsstreit auf einmal zu sanktionieren und nicht mehr freizugeben. Und in dem Maße, in dem die amerikanische Wirtschaft da anfing zu zittern, ist auch der Druck auf Trump gestiegen. Der Dow Jones, der amerikanische Börsenindex, ist ein sehr gutes Barometer, was für ihn immer wichtig ist, zu entscheiden. Die Frage, wie beispielsweise Jack Daniels oder Harley Davidson oder so exportieren können, ist für ihn sehr wichtig. Das heißt, da gibt es einzelne Stellschrauben, die Folterinstrumente bedeuten. Wenn man aber sagt, allgemeine, pauschale 20% mehr Zölle auf jede amerikanische Ware, dann wird es, glaube ich, nur die nächste Runde andersrum geben. Dann wird Trump nochmal 40% oder 50% wiederum auf alle europäischen Waren geben und so. Also nicht breites Armdrücken um das Armdrücken willen, sondern eher an den Schwachstellen der Ökonomie, da wo er es sich nicht leisten kann, weil seine Freunde davon betroffen sind, weil die amerikanische Wirtschaft davon betroffen ist, eher da nadelstichartig rangehen. Das ist, glaube ich, das Rezept, was am allerbesten funktioniert.
Aus aktuellem Anlass vielleicht nochmal eine kurze Frage auch zu diesen ganzen militärischen Aktionen, mit denen er immer auch als Drohkulisse operiert. Venezuela haben wir gesehen, da hat er dann zugeschlagen. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, riskiert er die totale Eskalation auch nicht überall. Jetzt sehen wir dieses massive Aufrüsten entlang der Küste des Iran quasi. Was glaubst du, steckt dahinter?
Ich halte Trumps Agieren für vergleichsweise einfach zu erklären, weil es die amerikanische Superdominanz auf der Welt als die absolute überragende Großmacht immer bedeutet. Er sieht sich, er sieht sein Amerika, er sieht sich als Präsident, als denjenigen, der die Dinge auf der Welt ordnet und der dabei keinen Widerspruch duldet, sondern der erwartet, dass ein Land wie Iran sich ihm beugt. Und wenn ein Land wie Iran ihm sich nicht beugt, dann wird die maximale Drohkulisse aufgefahren. Und das erleben wir gerade am Persischen Golf mit den Flugzeugträgern und mit den Kriegsschiffen, die er da dort zusammenzieht. Dann gibt es, obwohl er ja im Wahlkampf immer gegen Kriege und gegen Aggressionen campaigned hat. Das halte ich aber für ein weitgehend taktisches Motiv. Es gibt, glaube ich, eine andere rote Linie, die entscheidend ist. Diese rote Linie verläuft da, wo amerikanische Soldaten Leib und Leben gefährden und Boots on the ground haben, also wo amerikanische Soldaten einmarschieren. Er hätte Venezuela nicht gemacht, wenn es bedeutet hätte, eine Invasion des Landes. Er hat auch dieses, jetzt werden wir es regieren, faktisch nicht in die Tat umgesetzt. Also es sind keine großen, in großem Stil keine amerikanischen Truppen nach Venezuela gegangen. Er hat auch den Iran vor gut einem Jahr vornehmlich aus der Luft bombardiert und hat nichts am Boden gemacht, weil er genau weiß, dass es diese große Unlust, diese Ablehnung regelrecht seiner Basis von amerikanischen Interventionen im Ausland gibt. Und er definiert in gewisser Weise gerade was neu, was eine Intervention ist. Ein paar Bomben abzuwerfen ist keine Intervention oder jedenfalls keine, die Linie überschreitet. Mit Truppen vor Ort irgendwo zu sein, den Tod von amerikanischen GIs zu riskieren, einen Blutzoll zu zahlen, sich verwickeln zu lassen wie im Irak in Jahre und jahrzehntelange Guerilla-Scharmützel mit Fragen von wer regiert eigentlich dieses Land und so. Das halte ich für die rote Linie. Insofern ist er einigermaßen an den Stellen schon gut zu verstehen und auch gut zu lesen. Das bedeutet im Fall des Iran, dass ich mir vorstellen kann, dass er es nochmal bombardiert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass amerikanische Truppen in den Iran einmarschieren.
Ja, da sind wir wieder bei dem, was wir anfangs dieser Folge besprochen haben, Jeff, ne? Dass wir gesagt haben, es geht auch so ein bisschen die Optik, ne? Dieses, boah, da haben wir jetzt zugeschlagen, da haben wir die militärische Macht Amerikas mal demonstriert und wie toll wir das auch ausgeführt haben, diesen Militärschlag, so wie im vergangenen Jahr gegen die Atomanlagen im Iran. Aber dann eben, das ist so quasi nur der eine Teil. Und ich glaube auch, also das ist da eine weitere Eskalation. Andererseits ist natürlich der Iran ein anderer Schnack, und wie man hier in Norddeutschland sagt, als jetzt Venezuela. Ne? Also insofern
müssen wir mal gucken. Ah, ja. Hat er ja auch bislang nicht wirklich lösen können. Und es sind natürlich vor allem auch die Israelis, die darauf drängen, da nicht locker zu lassen. Trump verliert dann aber immer mehr wieder auch das Interesse. Also ich glaube, es hängt jetzt sehr von den Gesprächen zwischen Iran und Amerika ab. Ich sehe bloß keinen Einmarsch.
Also Holger, du hast von roter Linie gesprochen. Und wie wir wissen, für die MAGA-Basis, die waren, MAGA bedeutet Make America Great Again, America First. Und das heißt, die wollten auch nicht so viel, dass die USA involviert ist in was man nennt Forever Wars, dass sie involviert sind in Militäreinsätze für eine lange Zeit im Ausland. Also eigentlich, das ist für viele MAGA, soll eine rote Linie sein. Also Trump hat gesagt in 2015, als wir in Washington waren, dass er könnte Fifth Avenue langlaufen, jemanden schießen und keinen Unterstützer verlieren. Also ich finde, es ist ein bisschen so, wir sind vielleicht zu diesem Punkt gekommen, wo er hat seine MAGA Basis. Es gibt bestimmte Sachen, die nicht gut finden, nicht wollen. Und trotzdem mit dieser, also Venezuela-Geschichte, alle haben das runtergeschluckt. Oder der, also wie gesagt, weil es gab keinen Boots on the ground und so. Also, und ich frage mich, also die MAGA Basis bleibt treu. Also es sieht aus wie, egal, vielleicht nur Epstein könnte ein paar von seiner Basis gegen ihm bringen. Aber würde, also glaubst du, dass, also für mich, ich sehe, Trump hat eine besondere Charisma, und ich frage mich, ob jemand, der Nächste hinter ihm, egal, also ob das J.D. Vance ist oder ein anderer Republikaner, könnte diese Bewegung leiten wie Trump. Also wie siehst du das?
Also Trump ist ganz ohne Frage ein Jahrhundertpolitiker, ob man das mag oder nicht, aber eine Figur, wie es nur alle 100 Jahre einmal vorkommt. J.D. Vance ist ideologischer, darüber haben wir vorhin schon geredet. Der hat vielmehr ein ideologisches Projekt. Er hat die MAGA-Basis auf seiner Seite, weil er sehr arbeiterklassenorientiert ist. Er kommt ja selber aus Ohio, aus einer sehr armen, kaputten Familie und spielt diesen Sound des Vertreters der Arbeiterklasse ganz, ganz geschickt. Ich kann mir schon vorstellen, wenn er das Blessing, also die vorbehaltlose Unterstützung von Trump hat, der beispielsweise dann als so eine Art Elder Statesman im Hintergrund darüber entscheidet, was richtig ist und was falsch, wer aufsteigt und wer fällt, dass dann J.D. Vance, jedenfalls von Trumps Anhängern, große Unterstützung erfahren wird. Andersrum muss man sagen, Vance ist kalt, ne? Jeder, der ihn mal gesehen hat, und ich war mit ihm im Mai letzten Jahres in Washington, haben wir uns in kleinerer Runde da getroffen, nochmal zu einer Fortsetzung der Münchner Sicherheitskonferenz. Wer ihm in die Augen schaut, der sieht da den kalten Stahl aufblitzen. Da ist diese die Wärme, die Trump ja ohne Frage ausstrahlt, like it or not. Aber wenn Trump in ein Wohnzimmer betritt, dann steigt die Raumtemperatur. Die wird richtig hitzig. Wenn Vance da reinkommt, dann sinkt sie. Und zwar gleich um 2-3 Grad. Das ist schon so. Das wird noch auszumachen sein. Andersrum, wenn sie es gut und geschickt anstellen, dann hat er halt den Bonus, der Vizepräsident gewesen zu sein. Bei den Demokraten sehen wir im Moment wenig. Also ich halte für J.D. Vance schon für im Moment den am besten positionierten Politiker Amerikas. Und wenn die wirtschaftlichen Daten weiter stimmen, also wenn es den Amerikanern gefühlt ganz gut geht, dann wüsste ich nicht, warum sie von dieser Linie, die sie im Moment da im Weißen Haus haben, abfallen sollten.
Auf jeden Fall fällt da eine Menge Material ab, das wir besprechen können und werden und müssen, auch egal ob in Form eines Podcasts oder eines Buches. Holger, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Ritt einmal quer über den Atlantik und zurück. Ich finde sehr passend, du hast in deinem Buch Das erwachsene Land, Deutschland und Amerika, eine historische Chance. Hast du diese Chance, die Trump, zu der er uns zwingt, wenn man so will, ja, also quasi so ein Schuss von Bug, der so ein Hallo-Wach-Moment auch sein kann. Du hast es als möglichen zweiten Mauer-Moment auch beschrieben. Das finde ich eine ganz spannende Umschreibung, weil es eben zeigt, dass man sich da rausschälen könnte aus der Art und Weise, in der wir bislang auf die Welt geblickt haben. Und das betrifft natürlich eben auch dieses transatlantische Verhältnis.
Genau, wir haben uns halt auch nie so richtig ganz unabhängig gemacht. Die Franzosen sind abgezogen, die Briten sind abgezogen, die Russen sind abgezogen nach dem 9. November 89. Bloß die Amerikaner sind geblieben. Und darin haben wir uns alle ganz gut eingerichtet. Und jetzt ist vielleicht der Moment zu sagen, dieses Projekt der deutschen Unabhängigkeit wird zu Ende gebracht.
Und wir werden vielleicht erwachsener oder sind auf dem Weg dahin. Holger, vielen herzlichen Dank für deine Expertise, deine Einblicke, die wir immer wieder sehr schätzen und dass du die Zeit gefunden hast. Und weiterhin viel Erfolg mit Das erwachsene Land.
Vielen Dank, war mir eine große Freude mit euch.
Danke auch von mir, Holger.
Und das war die heutige Folge von Amerika, wir müssen reden. Jeff, guck mich an, du willst noch was sagen?
Ja, sorry, ich habe gerade erinnert, wir haben am Anfang der Podcast gesprochen über Ohrwurm und ob man sagt
Earworm. Ist dir eingefallen, wie man sagt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sagen, dass ein Lied ist stuck in your head. Also ist in dein Kopf
eingeklemmt.
Eingeklemmt, okay.
Ja, oder stuck in your head. Oder it's a catchy tune, fällt mir ein, würde man sagen, oder?
Statt Ohrwurm. Also okay. Ich glaube, wir sagen tatsächlich nicht Earworm. Ich glaube, das gibt nicht auf Englisch, aber
okay.
Gut. Okay.
Hätten wir das auch geklärt. Also, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Informationen und Anregungen und Fragen, die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir sagen danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wenn ihr bis zu unserer nächsten Folge weitere Podcasts hören möchtet, haben wir folgende Hörempfehlung für euch.
Hallo, ich bin Christine Auerbach, Host vom Podcast Die Entscheidung. Bei uns geht es jeden Monat um eine politische Entscheidung und ihre Folgen. In der neuen Staffel geht es um Deutschland, die Taliban und um einen heiklen Deal. Das ist passiert. Die Taliban sind Terroristen. Deutschland erkennt die Taliban als Regierung Afghanistans nicht an. Und trotzdem sind jetzt Taliban als Diplomaten in Deutschland. Die Bundesregierung hat ihnen die Tür aufgemacht. Wie kann das sein? Was bekommt Deutschland dafür? Und ist das diesen Preis wert? Die ganze Geschichte gibt es im Podcast Die Entscheidung. Und den gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.